Ja.
Ja, ich hätte da noch eine Frage.
Moment, wir haben da noch.
Ich möchte da gerade auch einhaken, bitte. Und zwar, das mit dem Respekt ist ja schon ganz schön und recht. Und die kleine Geste ist auch toll. Aber ich denke, vielmehr ist es so, dass die Männer, jetzt spreche von mir, dass da eine gewisse Hilflosigkeit dann auch da ist. Wenn nicht ansatzweise irgendwo ein Funken Respekt noch da ist und nicht mal ein Gruß oder sowas möglich ist. Und die Distanz wird ja immer wieder größer auf längere Zeit. Und irgendwann ist man auch noch mehr vergrämt und grüßt auch vielleicht dann auch nicht mehr und so. Also sie sagen, die Kinder sehen das natürlich und sie fühlen sich dann nicht geliebt. Ich denke, der Partner ist wurscht, Männlein oder Weiblein, wo die Kinder eben nicht um sich hat. Der ist immer im Hintergrund und hat auch nicht eben den optimalen Zugang zu manchen Sachen zum Klären. Ich habe es immer wieder erlebt, dass ich einfach sagen muss, okay, ich kann nur zuschauen, ich kann meine kleinen Schritte immer wieder tun. Aber wenn sich das dann jahrelang im Sand verläuft und man hat überhaupt keinen Erfolg. Also ich erlebe da immer wieder eine große Hilflosigkeit und habe da das Gefühl, ich komme überhaupt nicht weiter. Und die Kinder, ich weiß nicht, sie erleben das, wir sind groß, junge Erwachsene, Teenager, und der Zugang kommt mir vor, er wird immer größer und schlechter, die Distanz größer zu den Kindern, weil eben, ich weiß, Einflüsse da sind von außen rundherum, wo, sage ich jetzt mal, einfach gegen mich sprechen dann, und ich habe keine Möglichkeit, den Zugang zu finden zu den Kindern. Und die Schritte, die ich mache, verlaufen im Sand.
Das ist natürlich schlimm. Ich kann jetzt auch einen Einzelfall hier nicht sozusagen auseinander analysieren oder deswegen Ihnen auch keine befriedigende Antwort wahrscheinlich geben. Und ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie alt Ihre Kinder sind und wie der Verlauf dieser Beziehung.
Ich denke, das ist auch leider, bin ich sicherlich kein Einzelfall in dieser Geschichte, und da finde ich eben die Hilflosigkeit schon in der Praxis, was uns Männern da zumindest oftmals passiert.
Sie sind nicht ein Einzelfall, aber Sie sind auch nicht die Mehrheit. Die Mehrheit, also 15% der Scheidungsfälle verläuft hochstrittig, 40% oder etwas darunter verlieren den Kontakt zu einem Elternteil. Da kann das der Hintergrund sein, dass sozusagen eben über dauerhaft und stetig von einer Seite dieser Kontakt verhindert wird. Und das ist ja so, das ist ja von der Gegenseite eben eine große Respektlosigkeit und vor allen Dingen eine Missachtung der Verantwortung als Eltern, den Partner schlecht zu machen und rauszudrängen. Trotzdem hat die Erfahrung gezeigt, dass in vielen Fällen, ich kann es Ihnen nicht versprechen, aber die Kinder ein solches Verhalten, dass sozusagen quasi ein Elternteil rausgedrängt werden, irgendwann quittieren. Und irgendwann, ich habe es so oft erlebt, wollen diese Kinder dann den Elternteil, der rausgedrängt wurde, sehen, Kontakt aufnehmen, wenn sie in die Pubertät gekommen sind oder manchmal halt noch später, je nachdem wie die Kinder sind, wie das Umfeld ist, wie stark der Druck ist. Und ich habe auch schon erlebt, dass solche Kinder dann zu dem Elternteil übersiedelt sind. Ich habe erlebt einen Fall, der sozusagen bei mir in Beratung war und der hat über Jahre, er hat keinen Scheidungskrieg angefangen. Er hat über Jahre seinen Kindern nur Beziehungsangebote gemacht, per E-Mail, per Telefon. Er hat Weihnachten ist er angereist aus Österreich nach München, hat sich in ein Hotel einquartiert, hat dort einen Baum aufgestellt, hat einen Tag vor Weihnachten versucht, mit seinen Kindern Weihnachten zu feiern, dann haben sie abgesagt. Er hat es wirklich geschafft mit Coaching, seine Ex-Frau trotzdem nicht schlecht zu machen. Und das Maximale, was er gemacht hat, war, dass er dann seinen Kindern gesagt hat, ich bin schon verletzt und traurig, weil ich habe einen Baum, bla 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 und so weiter. Und jetzt wart ihr nicht da, könnt ihr mir das auch rechtzeitig, solche Sachen. Also ich meine, er war wirklich ziemlich gut, gell? Aber das ist dahingegangen und ich habe mir gedacht, der ist wirklich ein Zen-Buddhist geworden innerhalb dieses Prozesses, aber es hat dann auch nichts gebracht. Ja. Mit 15 ist der Sohn zu ihm übersiedelt, mit 16 die Tochter. über Nacht.
Ich finde es halt schade um die Zeit überhaupt, dass das Jahre dauern kann. Und man könnte die Zeit, können wir alle zusammen nicht zurückdrehen.
Ja, natürlich. Aber wissen Sie, es ist in vielen, vielen, vielen Problemen ist es oft schade um die Zeit. Oder wir wollen ja oft die Zeit zurückdrehen. Ja, also wie vielen Vätern oder auch jetzt Müttern geht es irgendwann mal so, weil sie nur Karriere gemacht haben und ihre Kinder in irgendwelche Betreuungseinrichtungen abgeschoben haben und plötzlich sind die 16 und sagen Tschüss und dann sitzen die da und möchten die Zeit zurückdrehen. Also sozusagen, es gibt auch noch andere Probleme, wo man die Zeit zurückdrehen möchte. Und ich glaube, es ist immer gut, nach vorne zu schauen und zu sehen, ich habe immer die Chance, dass sich die Dinge noch zum Positiven ändern. Und ich habe immer die Möglichkeit, auch so beschissen die Situation ist, etwas Gutes zu machen. Ja? Und in diesen Fällen, wo ein Elternteil rausgedrängt wird, das ist natürlich mit die schwierigste Situation. Ja? Gerade wenn eben die Kinder bei dem nicht leben, ja? Weil man sich so wahnsinnig ohnmächtig vorkommt. Und weil die Gegenseite zumindest eine Zeit lang so viel bessere Karten hat, nicht? Das ist eine unglaublich schwierige Situation und es ist ein Abwägen, soll ich jetzt die Gerichte bemühen, ja? Was ja immer auch bedeutet, dass die Kinder in Gutachten geschleppt werden, dass die sozusagen auch belastet werden durch diesen ganzen Streit, ja? Oder soll ich mich einfach zurückziehen? Dann wissen die aber nichts von mir. Gibt es eine Möglichkeit, Beziehungsangebote zu machen, die aber nicht bedeuten, dass ich sozusagen mit der ganzen, mit diesem ganzen Gerichtsprozess daherkomme? Oder kann ich rechtlich so vorgehen, dass ich einfach eine Grenze setzen kann und es nicht auf die Kinder übergeht. Also das ist ein unglaubliches Austarieren und ich glaube, das ist auch ein Prozess, wo man viele Schritte probieren muss, wo man aber auch entweder hat man den Rosenkrieg im Blick und denkt sich, also das ist alles so schrecklich und dich mache ich noch fertig, dann ist man auf der Paarebene. Oder man hat die Kinder im Blick und sagt, ich möchte einfach so kämpfen, dass die Kinder wissen, ich wäre gerne für sie da. Und wenn ich das, was es auch gibt, was auch solche Eltern machen, manchmal, also das rate ich auch manchmal, und wenn sie ihren Kindern ein Tagebuch schreiben, sozusagen, was sie gerne mit ihnen gemacht hätten, ja, ihnen auch aufschreiben, was sie für Aktionen gesetzt haben, um Kontakt zu halten, um ihnen das irgendwann mal zu geben. Aber ich schwöre Ihnen, wenn Sie es geschafft haben, sozusagen einerseits zu dokumentieren und authentisch darzulegen, dass sie immer engagiert sein wollten, ja, und dass sie da und dort versucht haben, aber es schaffen, nicht auf die Gegenseite draufzuhauen, wie viel besser das dann kommt, als wenn sie natürlich auch auf die Gegenseite draufgehaut haben. Aber das ist die hohe Kunst, gell?
Da gebe ich Ihnen recht, ich bin ja selber ein Vater von zwei Kindern, wo die Scheidung ähnlich wie in dem Fall bei Ihnen sehr gut über die Bühne gegangen ist und das ist schön. Aber eben, wie ich vorher gesagt habe, in meinem Umfeld bei 50% kann man sich denken, sind viele Scheidungskinder und da sehe ich eben genau das Gegenteil. Das Problem ist, auch wenn man da kämpft und die Kinder dann die Akzeptanz von dem einen Partner oder von dem einen Elternteil bekommen, ich sage jetzt einmal im Volksmund, der Knacks bleibt ein bisschen dabei und es braucht irrsinnig viel Zeit, bis die Kinder wirklich in ein normales Leben kommen, denke ich jetzt einmal.
Ja, das sind auf jeden Fall die Kinder, die auch belastet bleiben. Ja? Wobei auch so eine Erfahrung nicht bedeutet, dass diese Kinder sich überhaupt keine Chance mehr haben, sich normal zu entwickeln. Weil es ist noch viel mehr, was nötig ist, damit sich Kinder gut entwickeln, als einfach nur die Beziehung der Eltern, nicht? Da gibt es noch die Schule, da gibt es einfach noch die Talente, die diese Kinder haben und die sie entwickeln wollen. Da gibt es die Selbstwirksamkeit, die sie erfahren. Da gibt es unvorhergesehene Dinge, ja, wie dass sich Kinder, die ja sehr, es gibt, die Kinder in sich sind so unterschiedlich. Es gibt resiliente Kinder und weniger resiliente, zarte Kinder. Ja. Es gibt Kinder, die wirklich durch alle Schwierigkeiten hindurchkommen und sich dann im Außen eine Bezugsperson suchen, ja, den Nachbarn, und einen Halt darin drin finden. Sozusagen auch sie haben ihr eigenes Leben und müssen mit ihrer Herkunft und mit den Schwierigkeiten, die ihnen auf dem Weg mitgegeben wurden, umgehen und daraus das Beste machen. Nicht? Aber das stimmt schon. Das ist wirklich für die Kinder das, was natürlich auch bleibt. Aber ich hoffe, es ist bei vielen auch ein anderer Prozess möglich. Es ist auch heute die Leute, die im Radio angerufen haben, ich glaube, es gibt durchaus viele Eltern, die es gut machen oder die vieles gut machen für ihre Kinder. Hier hinten war noch eine Frage. Auch ein Statement.
Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich bin Mama und auch getrennt, und wo ich am Papa die Kleine das erste Mal mitgegeben habe, haben wir gedacht, ja, passt er wirklich auf sie auf? Hat mir Sorgen gemacht, weil sie noch keine 2 Jahre alt war. Und das, was mir geholfen hat, war dann einfach so der Satz im Hintergrund, er hat sie gern und er möchte das Beste für sie machen. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass wenn man das Kind sehr möchte, also wie der Herder, dass man dann vielleicht der Mutter auch klar macht, mir ist wichtig, dem Kind was Gutes zu tun. Und ich habe mir dann einfach gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie halt verkühlt kommt, wenn er sie nicht richtig atmet oder dass sie eine nasse Windel hat. Ja, und so ist es dann gut gegangen.
Ja, super. Da haben Sie aber jetzt schon sehr gute Voraussetzungen mitgebracht, weil ich denke, dass die meisten Mütter von einer 2-Jährigen da irgendwie ängstlicher sind. Aber ich denke, auf der Gegenseite, die Väter jetzt in dem Fall, das ist jetzt Stereotyp, aber ich meine, 90% der Kinder landet nun mal bei den Müttern immer noch. Die Väter müssen auch diese Ängstlichkeit der Mütter sozusagen, also die müssen sie auch verstehen. Ja? Und man muss auch verstehen, dass kleine Kinder eine tiefe Bindung zur Hauptbezugsperson haben. Und wenn jetzt ein Vater nicht gleich viel für dieses kleine Kind da ist, sondern zum Beispiel arbeitet und am Abend nur da ist, dann hat ein 2-jähriges Kind erstmal Schwierigkeiten, mit dem ein Wochenende zu verbringen. Noch dazu, wenn es das davor nicht getan hat. Und da braucht es einfach, damit nicht gleich dann sozusagen die Probleme da sind. Der Vater sagt, ja, die gibt's mir ja nicht mit, ja, und jetzt hat sie schon 5-mal angerufen und so weiter. Es braucht Verständnis von der Vaterseite für die Sorgen desjenigen, der die Haupterziehungsarbeit macht in diesem Fall. Und es braucht eben, ich meine, so eine Mutter ist natürlich ideal, ne? Dann kommt es halt Max. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, der kommt halt verkühlt zurück, ja. Das ist auch tatsächlich nicht so problematisch, nicht? Hauptsache, es hat eine schöne Zeit gehabt. Und das ist auch ein Weg der kleinen Schritte. Ein solches Wochenende, ich bin sicher, das nächste war schon leichter.
Am Anfang war ich nervös.
Ja.
Also am Anfang war ich sehr nervös und es hat angefangen mit 1-2 Stunden.
Ja.
Und inzwischen ist es einfach so, dass er sie jedes Wochenende holt oder jedes zweite.
Ja.
Sie schlaft dort und wenn sie will, kann sie ihn immer anrufen. Also es ist total super geworden.
Eben, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Und für sie hat ja auch ein sehr angenehmer Nebeneffekt stattgefunden, dass sie jemanden haben, der mit auf das Kind schaut. Und sie haben ein freies Wochenende. Ja. Also Mütter, die ihr Kind nicht hergeben, schneiden sich ins eigene Fleisch. Ja, weil sozusagen, wann sollen die ins Kino gehen mit einer Freundin oder gar einen neuen Partner kennenlernen, wenn sie niemanden haben, dem sie das Kind abgeben können?
Ich habe jetzt zum Beispiel die alleinige Obsorge von meiner Buba. Die sind jetzt 9 und 8, oder? Meiner Ex-Frau sind sie, man hat also ein Zoger war er. jetzt hat die Oma die Absage beantragt und ich habe 4 Jahre nur einen Streit mit ihr, oder? Und habe nie von mir, bin nie von mir aktiv worden gegenüber sie. Nur ich habe können den Jugendwohlfahrt gehen und überall an, oder? Und jetzt haben wir wieder Absagestreitigkeiten. Ich frage mich nur, wie lang. Und wie der Mann vorher gesagt hat, das geht ja alles über Kinder. Da geht so viel Zeit kaputt, da geht so viel Positivität und überhaupt Zeug verloren. Dass wir, ja, heute kann ich nur noch darüber lachen, weil ich sage, das wird ja brutal rauskommen mit einem Kind. Immer verdrängen und mit allen Mitteln, wie gesagt, alle Mittel, was geht, oder?
Jetzt mein Schweizerdeutsch, was in Vorarlberg ja auch ziemlich verbreitet ist, wie ich heute gemerkt habe, auch schon im Radio gemerkt habe, ist ganz schlecht. Deswegen habe ich vielleicht nicht alles verstanden, aber ich habe verstanden, dass Sie die Obsorge hatten und dass jetzt die Oma um die Obsorge streitet, ja?
Ich habe sie immer noch.
Sie haben sie immer noch, aber die Oma will sie jetzt
haben. Man hat dann behauptet, ich hätte Kinder geschlagen, meine Buben, und dann gesagt, das habe ich nicht, dann habe ich es auf Polizei sogar, oder? Und es ist dann eingestellt worden, und wenn gegen jemand ermittelt wird, da geht die Absage sofort um mich.
Ja.
Also sie wird sie nicht kriegen. Ich habe gesagt, das ist ein jahrelanger Rechtsstreit. Sie haben die Begründung, dass man mir die Absage wegnimmt. Das haben sie leider nicht, oder?
Hm.
Und das ist jetzt, also ich frage mich nur, jetzt mache ich das schon drüber durch, wie lange soll denn das noch so weitergehen? Die Kinder brauchen beide Ritalin. Also ich weiß das nicht, oder? Denn die ganze, ich kenne jetzt wirklich halt jede Abteilung, oder? Und das Land ist ja nicht so groß böse, oder? Mhm. Also ich muss mich schon fragen, jeder tut noch Picke und weiß von seinem Bereich, aber es ist nicht vernetzt, dass ich kann einmal irgendwann, hey, was ist denn da wirklich? Oder? Mediator ist alter Gott nicht, wenn wir das nicht wollen, gibt es das nicht.
Ja.
Als Schwiegermutter ist natürlich gleich alt wie ich, muss ich dazu sagen, oder? Die Frau ist ein bisschen jünger gewesen. Die Ex-Frau.
Das ist sehr schwierig natürlich für mich, auf einen so speziellen Fall einzugehen.
Aber wie gesagt,
noch dazu, wo sie ja sozusagen eben auch...
Sie wird sie aber nie kriegen, die Absage. Wie gesagt, man müsste es begründen können. Kann man nicht.
Ja.
Da müssen sie früher aufstauben. Vor allem muss was sein, oder? Was nicht ist.
Das ist natürlich ein sehr schwieriger Fall. Gell? Kann ich wenig dazu sagen. Da sind noch... Und auch...
Ich hätte noch gerne was zum Thema gesellschaftlicher Umgang mit Scheidungskindern gehört. Ich weiß nicht, es sind zwei ältere Studien. Es gibt ja Studien, dass Kinder im ländlichen Bereich mehr unter Scheidungsfolgen leiden wie im urbanen Raum. Und ich habe früher lange im pädagogischen Bereich gearbeitet und kenne das wirklich, dass man recht schnell hört von Kolleginnen, ja klar, dass die irgendwie Schwierigkeiten macht, ist ihr ein Scheidungskind. Und ich, ja, irgendwie denke ich, wir leben hier halt auch in einem sehr traditionellen ländlichen Gebiet hier in Vorarlberg und wollte einfach wissen, was Sie für eine Meinung haben, wie stark der Einfluss von der Gesellschaft und von stigmatisierenden Tendenzen auf Scheidungskindern sind.
Also ich glaube, dass Scheidung heute eigentlich kein Tabu mehr ist und auch Scheidungskinder nicht mehr stigmatisiert werden. Natürlich, es gibt immer dieses Land-Stadt-Gefälle und es gibt immer das konservativere, traditionellere Land und da mag es schon Umfelde geben oder auch noch Schulen geben, wo Lehrer sozusagen quasi Scheidungskinder noch anders behandeln. Ja, das ist schon so. Da gibt es natürlich schon hier und da Fälle. Aber insgesamt ist die Tendenz schon, hat das stark abgenommen und Lehrer werden ja auch auf diese Situationen hin beraten und erleben sie im Unterricht sehr viel mehr. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Wichtigste, in jeder Klasse sind mehrere Scheidungskinder und die halten ja auch zueinander und die werden von den anderen Kindern nicht stigmatisiert oder nicht gemobbt. Das ist mir nun wirklich nicht vorgekommen. Also ich habe wohl den einen oder anderen Fall, wo Lehrer nicht sensibel reagiert haben. Vielleicht auch, ich habe es mal selbst erlebt an einer katholischen Schule, ja, dass es tatsächlich noch ein katholisches Vorurteil gegen mein Scheidungskind gab. Also insofern gebe ich Ihnen da recht. Aber unter den Kindern habe ich das praktisch nie erlebt. Also bei allen Fällen, die auch gekommen sind, dass Kinder darunter leiden müssen, dass sie von anderen gemobbt werden. Aber die Kinder tauschen sich untereinander natürlich extrem aus. Und die Scheidungskinder sozusagen sind Ansprechpartner für die Kinder, die Angst haben, dass sich ihre Eltern trennen. Und die entwickeln auch sozusagen untereinander so etwas wie Hilfe, wie zueinander halten, wie damit umgehen und wie damit auch natürlich ohne Vorurteile umgehen. Hier ist eine junge Dame. Ich nehme an, sie ist ein Scheidungskind oder Nicht-Scheidungskind?
Also doch, meine Eltern lohnt sich zu gerade scheiden. Also ab morgen bin ich ein offizielles Scheidungskind. Und ja, also ich muss sagen, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich auch sehr viel körperlicher Schmerz durch das so kriegt und weil sie es uns aber relativ spät auch gesehen haben. Und was mir auch aufgefallen ist, ich bin jetzt selber 17 Jahre alt und der Bruder ist 15. Und dass auch die Eltern ziemlich oft meinen, wenn so ältere Kinder sind, dass man die sozusagen wie als Ventil nehmen kann. Wenn jetzt der Papa zum Beispiel aber gesagt hat, ja, das und das hat Mama schon wieder gemacht, dann denke ich mir, ja, klar, gut und recht, aber warum muss man die Kinder als sozusagen Ventil nehmen, was der andere Partner gemacht hat, was dem wieder nicht passt? Und ich meine, klar, ich sage denen auch meine Meinung dazu und dann redet man untereinander und dann passt es wieder nicht. Und dann denke ich, ja klar, wir sind zwar fast halbe Erwachsene, aber trotzdem sind wir noch Kinder. Und dass man das doch untereinander ausmachen sollte und die Kinder auf die sozusagen Partnerebene zieht, auch wenn sie älter sind. Aber
ja, das ist natürlich wirklich ein Problem. Aber darf ich zurückfragen, weil sie sonst so strahlen, sonst geht es ihnen gut.
Also jetzt, wo das Ganze dann offiziell war, ist es mir körperlich viel besser gegangen. Ich habe mir in meinem Freundschaftskreis habe ich sehr viele neue Freunde gefunden und habe mich dort auch mit denen viel unternommen und es hat sich eigentlich sehr bessert und inzwischen sind wir auf einem ganz guten Weg. Also es funktioniert gut. Wir haben beide einen guten Draht zu einem Papa, der ausgezogen ist. Und also ich muss sagen, es ist zum Glück kein Rosenkrieg entstanden, sondern sehr friedlich auseinandergegangen und ja. Also
das ist auch gut. Und sagen Sie bitte noch, sozusagen, gibt es Stigmatisierung und Tabuisierung von Scheidungs für die Kinder? Also erleben Sie das in der Schule oder nicht?
Also ich habe jetzt gerade heute Morgen mit einem Arbeitskollegen geredet, der ist mit 10 Jahren und sich die Eltern scheiden lassen. Und ja, also ich merke da, das hätte jetzt nicht so gewusst, ob der jetzt ein Scheidungskind ist. Also das erlebe ich eigentlich gar nicht so. Also man wüsste gar nicht, wenn man denjenigen nicht drauf anredet. Ich denke sicher, es gibt schon einzelne Fälle auch, aber die werden immer seltener eigentlich. Weil es doch ein sehr großer Freundeskreis vielleicht, bauen sich auch sehr viele auf und durch das verläuft sich das dann ändern. Dass man dort den Pflichtrückhalt hat, wenn der jetzt daheim zum Beispiel nicht gegerber ist. Und ja.
Aber sehr wichtig, ich glaube, dass oft auch Eltern denken, Jugendliche sind ja jetzt irgendwie groß, oder? Und die können wir erstens als Gesprächspartner eben für uns hernehmen und dann stürzen sie in Loyalitätskonflikte. Und das geht einfach nie mit Kindern. Das sollte man nicht machen. Und andererseits auch, was auch häufig passiert bei Jugendlichen, ist, dass die Eltern sie besonders aus dem Blick verlieren, weil Jugendliche ja sowieso sich aus dem Zuhause lösen und den Eltern das Gefühl geben, naja, wir brauchen euch nicht und wir in die Welt hinaus. Ja. Aber Jugendliche brauchen einen sicheren Hort, sie brauchen ein gutes Zuhause, sie brauchen den Rückzug, die Rückzugsmöglichkeit und sie brauchen die Liebe und die Geborgenheit und eben reagieren auf, wenn es zu Hause nicht friedlich ist und wenn sie keine Geborgenheit dort finden, dann reagieren sie so, dass sie dann eher sagen, ja gut, dann tschüss, dann suche ich mir eben mein eigenes Umfeld. Nur das tut Jugendlichen einfach nicht gut, weil sie brauchen diesen Rückhalt. Das muss man sich als Eltern auch immer wieder sagen. Das ist man den Jugendlichen auch die Jugendlichen, denen ist man auch diese Geborgenheit schuldig. Und danke für den guten Einwurf.